Chaos Computer Club.
If you want things to get better, you're going to have to stand for something.
Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem heutigen PTFU. Heute geht es um das Thema Abschlussarbeiten schreiben. Ich bin der Sugufi und ich freue mich, dass ihr heute alle wieder mit dabei seid. Heute geht es um ein Thema, das mich in letzter Zeit vermehrt beschäftigt hat, nämlich das Thema Abschlussarbeiten schreiben. Das steht mal wieder bei mir an und weil mir das persönlich wichtig ist, habe ich mich damit auseinandergesetzt, wie ich das schön mache und mit welchem Template ich da loslegen möchte. Das möchte ich heute ein bisschen darüber erzählen. Ja, und weil das nur das Vorstellen von ein paar Templates, glaube ich, doch ein sehr spezielles Thema ist, möchte ich einfach ein paar allgemeine Hinweise geben zum Thema Abschlussarbeiten schreiben. Ja, der allerwichtigste Hinweis ist sicherlich, verwende kein Word, auch nicht für den Draft. Meine persönliche Empfehlung ist wirklich, das mit einem alternativen Tool zu machen. Sicher ist das natürlich sehr naheliegend, das mit einem Tool wie Word oder LibreOffice zu machen. Zumindest auch so für den Draft, weil der Einstieg halt schnell geht. Meine Empfehlung ist allerdings, damit nicht zu beginnen, sondern direkt mit einem Layout-Tool wie LaTeX loszulegen, damit man auch zu Anfang auch so ein bisschen das Gefühl bekommt und die Übung da reinbekommt, um das dann gut zu verwenden. Und das ist sehr hilfreich, um dann sich wirklich auf den Text zu konzentrieren. Ich kenne Leute, die haben begonnen, das zu Anfang in Word reinzutippen, haben dann irgendwie viel Arbeit gehabt, dann auch mit der Literaturverwaltung, um das dann später in LaTeX zu übertragen. Und da war am Ende immer das Feedback, dass das doch in LaTeX sehr viel einfacher war und dass man das nächste Mal doch einfach dann direkt da drin macht. Ja, denn das Schöne bei Word und verwandten Programmen ist, dass man halt ja, direkt sieht, was man bekommt. Allerdings hat man da natürlich auch so ein bisschen Ablenkung durch genau dieses Layout. Und ja, da ist meine persönliche Empfehlung, das mit LaTeX zu schreiben. LaTeX ist so eine Auszeichnungssprache für Dokumente. Damit kann man also quasi so wie, kennt ihr vielleicht von HTML, wo man auch Webseiten machen kann. Und da hat man auch quasi Plaintext-Dateien und kann man Formatierungszeichen reintun. Klar, jetzt HTML mit ganz vielen CSS-Erweiterungen und so, ist schon wieder komplexer. Aber das Grundprinzip ist so das gleiche. Man hat einfach Plaintext und Formatierungszeichen. Das ist natürlich weniger intuitiv als so what you see is what you get Tools wie Word, also die genau das anzeigen, was man später daraus bekommt. Allerdings hilft es natürlich schon, sich wirklich auf den Inhalt zu konzentrieren, wenn man halt Plaintext-Dateien hat. Und das richtig Coole, was ich an Plaintext-Dateien finde, ist, dass die halt super gut verwaltbar sind. Sicher, wir so als Nerds und Hacker, wir sind halt mit so Tools wie Versionskontrolle total vertraut. Sei es SVN, sei es Git. So Textdateien sind für uns super praktisch, da kann man Diffs drüber machen, kann man die Versionen, die verschiedenen Versionen sich anschauen, die Unterschiede davon deutlich machen. Das ist halt super praktisch. Und nicht bloß gut, wenn man alleine arbeitet und wenn man das in ein System wie Git eincheckt, dann hat man auch automatische Backups und die Historie dahinter, sondern es ist halt auch toll, wenn man mit vielen Leuten dran arbeitet, weil man halt genau keine Probleme bekommt, dass man verschiedene Versionen von Dateien rumschicken muss und dann am Ende die Änderungen, wenn dann Leute gleichzeitig an Sachen gearbeitet haben, das manuell einpflegen muss, sondern das hat man natürlich super schön und übersichtlich in seinem Versionskontrollsystem. Und es ist vor allem ganz toll für große Dokumente. Ja, Word ist natürlich super praktisch, wenn man mal eben schnell eine Seite irgendwie einen Brief schreiben muss. Bei so einem Dokument wie eine Abschlussarbeit, wo man dann doch eher Monate dran arbeitet, dann wird das plötzlich dann doch wichtiger, so einen guten Überblick über das Dokument zu haben. Ganz große Stärke von LaTeX ist halt nicht nur, dass man da halt schön Text hinbekommt, der halt auch typografisch schön ist, sondern dass man halt auch gut mit Referenzen umgehen kann, gutes Literaturverzeichnis hinbekommt, gutes Inhaltsverzeichnis hinbekommt, sehr schön Mathematikformeln und Ähnliches setzen kann und man bekommt automatisch gutes Layout hin, weil man halt selber sich gar nicht mit diesem Layout auseinandersetzen muss, sondern das automatisch durch das Template vorgegeben wird und das LaTeX halt dann automatisch aus dem Plaintext, den man geschrieben hat, mit den Formatierungszeichen, die zwar sagen, von das ist eine Überschrift, das ist dick geschrieben, das ist dünn geschrieben, das ist kursiv, das ist eine Formel, die so und so ist, das hier ist eine Literaturquelle, da verweise ich auf, ja, auf Quelle Meyer 2020 oder so. Und das wird am Ende dann automatisch zusammengebaut zu einem schönen Dokument und das kann man dann je nach PDF exportieren und dann damit ein schönes Dokument drucken. Ja, LaTeX ist zwar meine persönliche Empfehlung, aber es ist halt doch auch immer sehr komplex und es hat eine teilweise ziemlich flache Lernkurve, einfach weil man doch, ja, weil es halt sehr viele Möglichkeiten bietet, um halt Dokumente schön zu machen und viele Edge Cases abzubilden. Aber manchmal braucht man das auch gar nicht. Gut, klar, bei komplexen Abschlussarbeiten würde ich immer empfehlen, dann doch LaTeX zu machen, einfach auch, weil man häufig dann so in den Fall reinkommt von, ja, ich möchte jetzt hier aber noch ein Bild einfügen und ich möchte hier noch, ja, dann eine so und so geartete Formel oder irgendwas anderes Spezielles einbauen. Das geht mit LaTeX alles ganz toll. Gibt aber noch Alternativen, die was einfacher sind. Eine Alternative, die ihr sicherlich kennt, ist Markdown. Das ist das, womit man halt so einfache .md-Files schreibt. Das kennt ihr zum Beispiel von unserem kollaborativen Notiztool, dem CodeMD, womit wir dann zum Beispiel unsere Protokolle schreiben, wenn wir zum Beispiel eine Sitzung haben. Und das ist natürlich ein sehr einfaches Format. Ähnliches Format ist halt auch so ein Wiki-Formatierungssyntax, auch alles ganz ähnlich. Auch quasi Plaintext mit halt einfachen Steuerungszeichen. Und bei Markdown sind das wirklich dann sehr einfache Zeichen wie Raute oder Sternchen oder zwei Sternchen, um dann zum Beispiel Text fett zu machen. Und das ist halt wirklich eine sehr einfache Geschichte, um loszulegen. Es gibt auch Erweiterungen für Markdown, dass man halt dann auch komplexere Dokumente damit bauen kann. Und damit kann man natürlich auch was Komplexeres zusammenbauen. Aber man kommt natürlich doch relativ fix dann auch an Grenzen. Und dann ist der Schritt zu LaTeX doch gar nicht mehr so weit. Zumal sicher diese einfachen Dokumentenstrukturen, die kriegt man in LaTeX auch sehr einfach hin. Auch wenn die Befehle, die man da verwendet, natürlich ein bisschen komplizierter sind. Man hat sehr viele geschweifte Klammern drin, was sicherlich zu Anfang ein bisschen ungewohnt ist. Aber man kommt da doch dann relativ fix rein. Alternativ gibt es auch Lux. Das ist ein grafisches Tool, für das halt einem ja, grafische, mit der grafischen Oberfläche erlaubt, dann Dokumente zu formatieren. Basiert auf LaTeX und man kann damit also quasi dann Dokumente formatieren und sieht dann direkt, was man da so quasi rausbekommen oder was man gemeint hat. Und daraus wird dann ein passendes Dokument kompiliert. Das ist also nicht komplett das. Man kriegt also nicht direkt dargestellt, was man so rausbekommt, sondern man beschreibt also damit, also was man eigentlich möchte und das Lux, das kompiliert in einem ein schönes, passendes Dokument daraus. Aber meine Empfehlung ist, fangt wirklich mit LaTeX an. Fangt damit frühzeitig an, dann, wenn ihr noch keinen Stress habt, weil Deadlines kommen schneller, als man denkt, und dann will man halt nicht am Ende irgendwo in Stress geraten. Und das ist auch immer noch so eine nette Geschichte. Ich kenne von manchen Leuten, die halt ihre Abschlussarbeiten dann doch in Word geschrieben haben und dann haben die einfach so eine Woche vor Schluss irgendwie begonnen, dann ja, mit dem Inhalt abgeschlossen und dann begonnen, dann per Hand noch die Formatierung gerade zu ziehen und haben gehofft, dass sie sich am Ende nicht irgendwie durch das Verschieben von einem Bild das ganze Design verhunzen, weil da doch ab und zu so ein bisschen ja, unerwartete Seiteneffekte auftreten. Und ja, dieses Problem hat man mit LaTeX halt überhaupt nicht. Da kann man einfach bis zum letzten Moment dran arbeiten. Dann kompiliert man das Ganze, fällt dann ein PDF raus, das gibt man zum Druck. Und ja, wenn man was versehentlich kaputt gemacht hat, naja, ist ja eh im Git drin, kann man halt reversen und dann kann man einfach ja, sein Problem lösen und dann wieder von einem funktionierenden Stand zum Beispiel weitermachen. Ja, Literaturverwaltung ist bei so Abschlussarbeiten auch immer so ein wichtiges Thema und auch ein gefürchtetes Thema. Persönlich finde ich das gar nicht so schlimm, wenn man das halt mit einem richtigen Verwaltungstool macht. Ich mache das passend dann mit BibLaTeX. Das ist dann halt, da kann man einfach eine Textdatei anlegen, wo man seine ganze Literatur reinschiebt. Wichtig ist, dass man das einstellt, dass man gerne das Bye-bye-Backend verwenden möchte, weil das was moderner ist und UTF-8, damit man halt keine Probleme mit Umlauten bekommt. Und ja, mein persönlicher Tipp ist, dass man das mit VS Code machen kann. Damit kann man BIP-artig formatieren. VS Code ist auch ein netter Tipp. Ich bin mit der Rechtschreibkorrektur von VS Code, hat ja sehr viele Plugins, und da gibt es ein LaTeX-Plugin und ein LaTeX-Plugin, womit man dann mit Language Tool eine Rechtschreibkontrolle bekommt. Und Language Tool als Rechtschreibkontrolle ist ziemlich gut und hilft einem auch, ja, komplexe Grammatikfehler zu finden. Deswegen meine Empfehlung, das mit VS Code ausprobieren. Das ist sicher auch sehr einsteigerfreundlich. Also, ja, VS Code mit Plugins zu erweitern ist sehr, sehr einfach. Und da kann man einfach sagen: Von hier, ich möchte gerne das LaTeX-Plugin und das Language-Tool für LaTeX haben. Und eingebaut ist auch nur ein Git-Support. Also, da kann man halt sehr einfach schön loslegen. Ja, jetzt zum eigentlichen, womit ich mich beschäftigt habe, nämlich dem Thema Templates. Ja, wenn man halt anfängt und ein Dokument schreiben möchte, das halt am Ende dann so Buchform haben soll mit mehr als 100 Seiten, dann kommt man doch schnell dahin, dass es halt irgendwie auch schick aussehen soll, wenn man da sehr viel Zeit reinsteckt. Und ja, da habe ich mich also dann reingestürzt, mit welchen coolen Templates es gibt und welches ich da gerne verwenden möchte. Dabei bin ich auf drei gute Alternativen gestoßen. Das erste ist Dissertate. Das ist so das Standard-Template, was von vielen großen amerikanischen Unis verwendet wird. Dann haben wir Classics hieß es. Und ja, das andere ist ComaScript. Das ist nicht auf Abschlussarbeiten drauf spezialisiert, sondern eher so ein allgemeine Dokumentenklasse, damit man also dann ja auch Bücher, Briefe und Ähnliches verfassen kann, aber auch längere Dokumente wie eine Abschlussarbeit. Vorteil von Dissertate und Lessig ist, dass beide halt schon so eine ganze Struktur mitgeben. Also es hat quasi wirklich ein Template, wo halt wirklich alles dabei ist. Das heißt, man bekommt dann Vorgaben, wie zum Beispiel das Titelblatt ausschauen kann, eine Struktur, also so ein Beispieldokument mit Inhaltsverzeichnis und verschiedenen Kapiteln und Literatur, wie es dann ausschaut, Mathematikformeln, eingebaute Bilder, Tabellen, Code-Listings, was man so haben möchte. Und auch schon die passende Ordnerstruktur, sodass man halt dann quasi nur einmal das ganze Ding auschecken oder herunterladen muss und dann direkt loslegen kann, indem man halt die passenden Dateien mit Inhalten füllt oder neue Dateien anlegt in der passenden Ordnerstruktur und dann schon direkt so eine Struktur vorgegeben bekommt. Das heißt, man bekommt da schon eine bewährte Struktur an die Hand gegeben. Irgendwann beim ConeMaScript dann wirklich anfängt und dann quasi in leeren Textdateien anfängt, ja, natürlich mit ComaScript als Dokumentenklasse dann etwas zusammenzubauen. Das Letztere ist natürlich sicher das Coolere, weil man halt ja was sich selber was zusammenbauen kann, was halt dann auch ja persönlicher ist, vielleicht auch schöner. Vorteil von den ersten beiden, also von Dissertate und Classics dieses und ähnlichen Templates, ist, dass halt man sehr gut an die Hand genommen wird und sehr viele Vorgaben bekommt, die durchaus sinnvoll sind und sich bewährt haben. Auch wenn sie vielleicht nicht mehr perfekt sind, sind sie dann doch nicht ganz unbegründet. Ja, oder guck nach deiner Institution, ob die ein Template haben. Häufig haben die sowas. Meiner Erfahrung nach sind die häufig allerdings dann auch nicht so schön oder ja nicht so top gepflegt. Und ja, sicher, wenn man halt sehr viel Zeit reinsteckt in eine Arbeit, auf die man halt später ja stolz sein möchte, dann sollte man dann doch reinschauen, ob man das dann nicht wirklich auch cool haben möchte. Ja, ein paar Beispiele. Das hier ist Beispielseite aus dem Dissertate-Template. Sieht man zwar jetzt hier so Kapitelüberschrift, eine schöne Nummer, noch ein Zitat dabei und ja, wie die Textstruktur dort ist. Ja, und dann zwar auch da unten noch eine Beispielformel, Mathematikformel und die Menge Blindtext. Anderes Beispiel hier, das ist Classic Thesis, das ist das, was ich vermutlich verwenden möchte. Da ist ja, die Seite ein bisschen anders, weil das jetzt hier A4-Format ist. Und da kriegt man ja, ganz ähnlich, ja, und da kriegt man halt dann so eine Seitenstruktur. Vermutlich werde ich es ein bisschen anpassen, so ein paar Sachen wie, glaub ich, die Größe der Überschrift gefällt mir noch nicht so ganz. Mal schauen, aber vom Grundprinzip ist das doch das, was mir bisher so am besten gefallen hat. Und hier so ein Beispiel, wie so ein Standard-Comascript-Dokument ausschaut. Sieht hier natürlich dann direkt, dass die Überschriften bei Comascript bei Standard serifenlos sind, was ein bisschen moderner ausschaut. Aber das kann man natürlich auch immer alles persönlich anpassen. Das ist alles gar kein Problem, kann man alles flexibel konfigurieren. Deutlich flexibler als bei diesen Templates, die ich vorher vorgestellt habe. Also wenn ihr große Änderungen, zum Beispiel ein Dissertate oder Classic Thesis vornehmen wollt, kommt man auch sehr schnell an Punkte, dass es halt dann doch irgendwie recht kompliziert wird, weil man halt, weil ihr halt viele, ja, Anpassungen vornehmen, viele, ja, komplexen Design Elemente einbauen und dann dort dann große Änderungen vornehmen, ist dann doch eher unpraktisch. Dann ist es einfacher, direkt vom ComaScript aus ausgehend sich sein eigenes Dokumentenformat zusammenzubauen. Ja, ein paar Hinweise noch zur Auswahl, also die Punkte, die ich bei meiner Auswahl so durchgegangen bin. Wenn man nach Templates für Abschlussarbeiten sucht, gibt es unendlich viele. Als ich danach geschaut habe, habe ich vor allem natürlich auf Aussehen geachtet, also wie schaut das Dokument aus, wie sieht denn so das Seitenspiegel aus, wenn man so von beiden drauf schaut. Ist das schön oder ist das irgendwie sehr voll oder sehr eng oder sehr gedrungen? Und sicher, wenn man halt so eine Abschlussarbeit schreibt, die halt irgendwie sehr viele Seiten Text hat, da will man halt zum Beispiel ein Layout haben, das nicht allzu gedrungen ausschaut und ein bisschen, ja, einen entspannteren Lesefluss ermöglicht. Ja, sollte, deswegen ist Aussehen da sicherlich ein wichtiger Punkt dabei. Da sollte man darauf achten, wie die Textformatierung ist, wie die Überschriften ausschaut, wie die ganze Struktur der Seite aufgebaut ist, ob das dann also schön ist oder ob die Zeilen so sehr lang sind oder wie der Satzaufbau sehr unregelmäßig ist. Gucken, wie die Elemente, die man einbauen möchte, ausschauen, also typischerweise Bilder und Tabellen, also wie die dort eingebettet werden, ob das vernünftig ist oder ob die irgendwie dort sehr merkwürdig eingebaut werden. Vielleicht mit dicken Rändern drumherum oder ähnliches. Wichtiger Punkt ist auch die Lizenz. Teilweise sind diese Dokumente, Templates unter ein bisschen merkwürdigen Lizenzen gesetzt. Beispiel SAP AGPL, muss man halt auch immer die Derivate da aus dem Werk dann halt auch unter GPL setzen, was natürlich ein bisschen unschön ist, wenn man das für seine Abschlussarbeit drunter setzt, die halt dann irgendwie, die man vielleicht dann doch nicht unter einer GPL-Lizenz herausgeben möchte. Muss man halt mal reinschauen, wie es da ist, oder was die Autoren dazu sagen. Deswegen ein bisschen auf die Lizenz achten. Ja, das also ist durchaus auch ein entscheidendes Kriterium. Und natürlich auch ein Punkt so von, wie viel kann man da manuell nacharbeiten, was kann man da anpassen, um da sein persönliches Wunschtemplate draus zu machen, das seinen Vorstellungen entspricht. Ja, meine Tipps noch dazu. Ja, meistens ist der Default ziemlich gut. Da haben Leute dran gesessen, die mehr Ahnung haben als man selber. Weil wir selber, sicher so als Nerds, die haben halt mehr mit Hacken oder mehr mit Inhalten zu tun als mit, ja, schöner Typografie und schönem Seitenlayout. Deswegen möglichst auch nichts ändern. Mein persönlicher Tipp ist, wenn ihr am Ende die Arbeit fertig habt, Ja, prüft nochmal insbesondere so Sachen wie Inhaltsverzeichnis, Literaturverzeichnis. Sieht das denn gut aus? Da kann man insbesondere so beim Literaturverzeichnis häufig nur so sehen, von ja, wenn man halt zum Beispiel diese BibTeX-Schlüssel, also diese Literaturangaben in dieses BibTeX-File reingemacht hat und dann BibTeX da automatisch ein Literaturverzeichnis daraus generiert, da kann teilweise dadurch, dass man zum Beispiel unendlich viele Angaben in diesen BibTeX-Schlüsseln hat, ja, diese Literaturverzeichnisse unübersichtlich werden, weil die irgendwie noch drin schreiben, ja, das Paper, das man hier zitiert hat, das ist dann publiziert worden in, ja, in den Proceedings von der Konferenz so und so, herausgegeben von der Institution der Konferenz in der Stadt so und so, von Seite 1237 bis 1337. Und das sind natürlich Angaben, die man auch teilweise kürzen kann, einfach um es dann auch ein bisschen schöner und übersichtlicher für den Lehrer, Lesenden zu haben. Denn am Ende soll der Leser das ja auch lesen und ja, Literaturangaben, naja, da kann man, die werden häufig eh gegoogelt, das heißt also, da braucht man nicht unbedingt dann, ja, sag ich, die Seitenangaben, in welchen Proceedings das dann ist. Weil die meisten Leute, die gucken sich zum Beispiel nicht mehr die Proceedings von der Konferenz in Papierform an. Ja, weiterer Tipp ist noch die Bindekorrektur einstellen. Das ist der Teil an der Innenseite, der von der Seite abgezogen wird, weil die Seite ja auch irgendwie in der gebundenen Abschlussarbeit irgendwie befestigt werden muss. Ja, das ist meistens eine Klemmbindung oder eine Klebebindung und da geht natürlich ein Teil von der Seite verloren, weil das halt aneinander befestigt ist. Und ja, diese Bindekorrektur, die korrigiert halt um diesen Teil, der halt dann nicht sichtbar ist, um dann halt einen schönen Satzspiegel hinzubekommen. Denn zum Beispiel so ein typisches Typografie-Ding ist, dass wenn man zum Beispiel eine doppelseitige Arbeit hat, dass der Rand links und rechts von der doppelseitigen Arbeit genauso viel ist wie das in der Mitte. Das heißt also, der Abstand, wenn man die Einzelseite sich anschaut, ist halt auf der ein ist die mittlere Seite halt halb so breit, der Rand davon, als an der Außenseite. Aber das sieht natürlich dann im PDF zu Anfang ein bisschen merkwürdig aus, aber am Ende sehr schön, wenn man das dann als gebundene Arbeit vor sich liegen hat. Ja, und apropos gebundene Arbeit vor sich liegen, da ist man immer ganz wichtig, nochmal so den Daumenkino-Check zu machen. Das heißt also, wenn jemand das Ding mal durchblättert, aufschlägt, mal durchblättert, dass es halt dann gut ausschaut und nicht offensichtliche komische Fehler gefunden werden, wie zum Beispiel Überschüsse über den Rand. Das heißt also, jetzt habe ich eine Zeile, die halt zu lang ist und nicht umgebrochen werden kann, aus irgendeinem blöden Grund. Da kann man also einmal am Ende das mal ausdrucken und mal jetzt den Daumenkino-Effekt machen, einmal durchgucken, ob man ja, grobe Fehler findet. Außerdem kann LaTeX auch jede Menge Warnings ausspucken, die halt genau über solche typografischen Probleme wie Überschüsse über den Rand darauf hinweist. Das kann man also beheben und damit dann ja, am Ende behält man dann ein schönes Dokument, das auch schön ausschaut und hoffentlich keinen Rechtschreibfehler enthält, den man dann sieht und sich dann immer für immer drüber ärgern wird. Ja, gut. So viel zum Thema Template. Und wie geht es denn jetzt nun weiter? Naja, gut, werde ich mal ein bisschen darüber erzählen, wie man eine Abschlussarbeit schreibt. Das Wichtigste beim Schreiben von Abschlussarbeit ist das Wieso. Warum schreibt man das gerade? Alles, was man darin schreibt, muss irgendwie seinen Zweck erfüllen. Muss erkenntlich sein, man schreibt das Ding nicht um seiner selbst willen, um möglichst viel Text mit bla 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 zu füllen, sondern es muss wirklich alles einen Zweck erfüllen. Man sollte keine Sätze schreiben ohne Inhalt oder Aussagen, ohne Begründung. Es kommt immer sehr schlecht, wenn man dann irgendwie so Text liest und dann denkt, was hat er jetzt gesagt, was will er überhaupt sagen? Und dann guckt man nochmal zurück und stellt fest, das ist alles bloß bla bla, da ist kein Inhalt hinter, das hätte man sich genauso gut sparen können. Dann ist es auch wirklich so, dass man halt sich das wirklich besser sparen könnte. Denn zumindest meiner Erfahrung nach sind Abschlussarbeiten eigentlich nie zu kurz. Und es ist eigentlich auch schöner, eine kurze kurze, prägnante Arbeit zu lesen als eine, wo halt unendlich viele Kram drin steht, den niemand interessiert. Ja, einmal zum Thema Grundlagen, wie man schreibt. Das Wichtigste ist, Schreiben ist Übungssache und braucht Zeit. Erzähle ich auch immer meinen Studenten, ja, wenn ihr was schreibt, nehmt euch die Zeit dafür. Glaubt nicht, dass ihr sowas am Wochenende schreiben könnt. Auch nicht in einem langen Wochenende, auch nicht in der Woche, auch nicht in 2 Wochen. Ihr braucht da richtig Zeit für. Meine grobe Daumenregel ist, wenn man den ganzen Tag beschäftigt ist und viel schreibt, dann schafft man vielleicht eine Seite. Je nach Template sind das auch mal zwei. Ich rechne normalerweise mit einer Seite am Tag. Da kommt man dann ganz gut hin, wenn man noch ein bisschen nebenbei Sachen machen muss, wie zum Beispiel Literaturrecherche und ähnliches. Oder auch mal ein Bild bauen muss. Auch Bilder bauen braucht einfach Zeit. Das dauert alles. Deswegen nehmt euch die Zeit und versucht das nicht am Ende dann übers Knie zu brechen. Der erste Entwurf, den man so schreibt, ist meistens zum Neuschreiben. Da schreibt man irgendwas und ist eher so, um den Inhalt festzulegen. Und Text wird besser, wenn man ihn quasi ein bisschen wie Wein oder Whisky ruhen lässt, nochmal überarbeitet. Und durch mehrfaches Überarbeiten wird Text einfach besser. Und das merkt man auch einfach. Also der kampferfahrene Leser, der wird das feststellen, ob ein Text hastig geschrieben wurde, dann vielleicht Logikfehler hat oder Doppelungen drin sind, oder ob der gut drüber nachgedacht wurde. Deswegen empfiehlt es sich wirklich, darüber Korrektur zu lesen und das Ganze zu überarbeiten mit zeitlichem Abstand. Also genau nicht, das in einem Hauruck-Aktion über Nacht zu schreiben, am nächsten Tag nochmal drüber zu schauen und dann das Ganze abzugeben, sondern sich da wirklich Zeit für zu nehmen. Und man muss wirklich eine Geschichte erzählen. Man fängt es also an mit den allgemeinen Grundlagen und dann geht man hin zum Spezielleren im Mittelteil und am Ende hört man mit dem allgemeinen Ausblick wieder auf. Dabei ist ganz wichtig, eine Geschichte zu erzählen. Man sollte also sich immer auf eine Fragestellung konzentrieren, nicht auf mehrere, und eine klare Struktur vorgeben. Man sollte einen roten Faden in der Arbeit haben, den Leser mitnehmen, ihn also abholen bei der Einführung, ihn also aufs Thema einleiten, klar machen, warum das jetzt ein wichtiges Thema oder eine interessante Fragestellung ist. Ja, dann erklären, was er vielleicht wissen müsste, um das ganze Ding zu verstehen. Die ganze Arbeit gut motivieren, dann natürlich zeigen, was man sich so überlegt hat, wie man es umgesetzt hat, was dann herausgekommen ist, und dann kann man am Ende im Fazit dann das Ganze nochmal zusammenfassen und dann einen allgemeinen Ausblick geben. Und ja, diese Struktur ist ganz grundlegend und hat man eigentlich immer. Denn so eine typische Gliederung von der Arbeit ist, man beginnt mit so einem Abstract, so die. Ich nenne es immer Executive Summary, also die Zusammenfassung für die Leute, die das Ding nicht lesen wollen. Dann gibt es eine Introduction, die halt im Unterschied zum Abstract, der ist quasi so ein Abriss von der ganzen Arbeit und gibt auch die ersten Ergebnisse an, also auch das, was herausgekommen ist. Die Introduction ist nur die Einleitung zu der Arbeit. Dann gibt es also von der Einleitung Motivation. Was ist überhaupt das Problem? Warum sollte man das überhaupt tun? Warum ist das überhaupt interessant? Das ist immer teilweise auch ein sehr wichtiger Teil, weil wenn man seine Arbeit nicht gut motiviert hat, dann liest das kein Mensch, weil man sagt, ja komm, ein total unwichtiges Thema, warum sollte man das überhaupt tun? Oder das Problem ist ja banal. Dann liest der Leser ja gar nicht weiter. Ja, dann gibt es einen Background-Teil, also die theoretischen Grundlagen. Dann kommt danach der Hauptteil, das sind meist mehrere Kapitel, weil das natürlich der Hauptteil der Arbeit ist, wo man halt dann beschreibt, was das Konzept ist, was die Implementierung ist, was dann, wie man das halt typischerweise dann evaluiert, testet, überprüft, ob das sinnvoll ist, was man so gemacht hat. Anschließend kommt der Related Work-Teil, also man macht dann so ein Herumschau von, was gibt es denn an artverwandten Arbeiten, was ist denn so der Stand der Wissenschaft. Je nachdem ist der Related Work da auch vorne nach dem Background. Aber zumindest in der IT-Sicherheit ist das häufig hinten. Am Ende kommt dann die Conclusion, also das Fazit, was eigentlich nochmal kurz die Arbeit zusammenfasst und erklärt, was da herausgekommen ist. Am Ende gibt es dann das Literaturverzeichnis und optional noch ein Appendix, wo man die Teile reinschreibt, die halt in den die vielleicht wichtig für die Arbeit sind, aber nicht mehr in die Arbeit reingepasst haben oder nur für die interessierten Leser sind, zum Beispiel die Implementierungsdetails oder ausführliche Messergebnisse und ähnliches. Ja, und weil das halt so eine typische Struktur von seiner Arbeit ist, ja, häufig, wenn ich sollte sagen, von die wollen eine Abschlussarbeit schreiben und die sagen von ja, ich schreibe nochmal eine Gliederung auf. Und ich kannst du eigentlich sparen, ja, weil bei so einer Gliederung kann ich dir schon vorgeben, ja, fängst an mit dem Abstract, kommt die Introduction, Motivation, kommt der Background, erklärst du, was notwendige Teile sind, die der Leser wissen muss, dann kommt das Konzept, dann die Implementierung, am Ende die Evaluierung, dann Related Work und am Ende die Conclusion, fertig, ja. So, da ist so von, ja, bitte, hier ist deine Struktur. Wenn ihr loslegen wollt und euch was überlegen wollt, wie ihr die Arbeit schreibt, ist meine Empfehlung, anstatt dessen, dass ihr halt dann irgendwelche Überschriften zusammenschreibt, wirklich hinzugehen und mal, ja, so den roten Faden aufzuschreiben. Aufschreiben, was wollt ihr überhaupt erzählen, womit beginnt ihr, ja, und zu diesem roten Faden gehört halt auch nicht nur das, was ihr so als Ergebnisse gefunden habt oder was Ergebnisse sind, sondern vor allem halt auch, wie die Introduction ist. Wie ist die ganze Story von der Arbeit, die ihr schreiben wollt? Ja, warum sollte man das machen? Warum ist das interessant? Was ist die Motivation dahinter? Und damit kann man dann so eine, ja, einen sehr hohen Draft zusammenschreiben. Meistens so, ja, ein, zwei, drei Seiten, wo man mal so die groben Sachen stichpunktartig zusammenschreibt. Und ja, da kann man einfach Inhalte zusammentragen. Und dann dadurch klar machen, was man so schreiben möchte. Und das Schöne ist, dass man dann halt auch schon inhaltlich ungefähr weiß, was man reinschreiben möchte. Und dann kann man darauf aufbauen und das Ganze dann weiter ausschmücken und dann. Ja, das ist deutlich hilfreicher, als irgendwelche Überschriften reinzumachen und dann in vorgegebene Sections irgendwelchen Text reinzupressen. Ja, teilweise ist es auch schon hilfreich, dann schon wichtige Literatur einzufügen, also nicht die komplette Literaturrecherche schon vorher zu machen, sondern einfach nur zu sagen von ja, hier, das Problem ist deswegen interessant, weil in der Literatur oder in der Wissenschaft wurde bisher festgestellt, dass das und das so und so ist und deswegen ist mein Problem interessant und das war schon wichtig, schon mal die Kernliteratur dann herauszusuchen, einfach und man auch den Punkt präzise machen kann. Weil nichts ist böse, als wenn man irgendwas aufschreibt und am Ende feststellt von ja, das war eigentlich fast gut, aber nicht ganz richtig. Und das ist immer blöd, weil dann muss man das Ganze nochmal überarbeiten, hat sich eigentlich doppelte Arbeit gemacht und ja, deswegen schon mal nach der Literatur schauen. Und dann kann man damit so einen ein, zwei, dreiseitigen Entwurf zusammenschreiben, wo ungefähr schon heraus klar wird, was man so vorhat. Ja, schauen wir uns mal die verschiedenen Sections an, die wir in so einer Arbeit haben. Als erstes ist es der Abstract. Das ist also die Executive Summary, die erlaubt dem vertrauten Leser das Paper einzuordnen. Also es geht darum von, ja, worum geht es eigentlich überhaupt? Ja, was ist mein Beitrag? Was wurde also versucht? Und was sind die Erkenntnisse daraus? Also was wurde dort erreicht? Diese drei Sachen helfen also mit dem Thema vertrauten Leser, also dann das Paper einzuordnen und zu gucken, ob das überhaupt interessant ist. Häufig hat man so, dass man halt eine Literaturrecherche macht und guckt, von was gibt es denn noch an in der Wissenschaft und sonst. Und da ist halt dann hilfreich, so ein Abstract zu haben, weil das ist das Erste, wo man schaut, von ist das überhaupt interessant oder ist das komplett irrelevant für mich. Ja, das ist quasi so eine Kurzversion des ganzen Artikels, hat eine ähnliche Struktur wie der Text selbst. Also man fängt wirklich auch mit einem Satz Introduction und Motivation an und dann kommt dann quasi so die ganze Arbeit dahinter. Faustregel ist ungefähr, dass man jedes Kapitel ungefähr einen Satz zusammenfasst. Also es gibt wirklich dann so einen Satz Introduction, Satz Motivation, ja, und dann einen Satz zum Konzept, zur Implementierung und wie man das Ganze evaluiert hat und was am Ende herauskommt. Typischerweise ist es ziemlich kurz, also 150 bis 200 Wörtern. Und das ist, glaube ich, der Teil von Paper, den man am häufigsten überarbeitet, einfach weil man nicht viel Platz hat. Aber das dann doch der wichtigste Teil von der ganzen Arbeit ist, weil den so viele Leute lesen. Ja, dann gibt es die Introduction, also die Einleitung. Da ist halt, stellt man erstmal das Thema vor. Also, was ist denn das Themengebiet? Was ist überhaupt das Problem? Warum sollte man das machen? Dann die Motivation, warum ist denn das Thema überhaupt relevant? Warum ist meine Fragestellung interessant? Und man grenzt auch seinen eigenen Schwerpunkt ab. Man tut also so erklären, was man macht und was man nicht macht. Was tut man denn konkret untersuchen? Was wird nicht untersucht? Und was ist überhaupt das Ziel, das wir erreichen wollen? Was man häufig auch noch macht, ist dann halt auch den Ausblick geben auf die Lösung. Also wie wurde die Frage beantwortet? Und man häufig dann auch so eine Liste von Contributions dazu tun, einfach damit man stichpunktartig weiß oder als Bullet Points weiß, was man so in der Arbeit geleistet hat, was die Neuerungen sind, was der eigene Beitrag in dieser Arbeit ist. Und dann gibt man noch einen Überblick über den Aufbau der Arbeit. Ja, danach kommt dann die Background-Section. Die gibt also den Stand der grundlegenden Forschung an, die wichtigen Grundlagen, die man braucht, um das weitere Paper zu verstehen. Und ja, das erklärt die grundlegenden Konzepte, auf denen die Arbeit weiterhin aufbaut. Die Background-Section wird häufig überblättert von Leuten, die halt mit dem Themengebiet vertraut sind. Aber die ist durchaus wichtig für die Leute, die nicht mit dem Themengebiet vertraut sind. Weil nicht alle Leute sind Experten. Sicher, wenn ihr euch jetzt irgendwie ein halbes Jahr mit einem Thema beschäftigt habt, dann seid ihr da wirklich der Experte in dem Gebiet drin. Und zwar ein Experte in einem bestimmten Nischengebiet. Und deswegen müsst ihr auch die Leute abholen, die da genau nicht genau drin sind, damit die halt das Paper auch richtig verstehen. Und auch gut verstehen können, weil sonst stellen die doofe Fragen oder finden das Paper uninteressant oder verstehen es auch gar nicht. Und deswegen ist es durchaus wichtig, dann dort auch die wichtigen Hintergründe zu erläutern. Ja, dem Related Work Teil, da beschreibt man verwandte Arbeiten. Das ist erklärt also, ja, was denn so der Stand der parallelen Forschung ist. Also was ist denn die Arbeit, die halt dann, ja, ähnlich dazu ist. Zeigt häufig Arbeiten auf, die also ähnlich Probleme bearbeiten. Da kann man also dann davon seine eigene Arbeit abgrenzen, erklären, warum ist die neue, was hat man denn anders gemacht als als die anderen, worin unterscheidet sich der Ansatz, warum ist denn das wichtig, warum ist das sinnvoll, und damit kann man dann also dann die eigene Arbeit vergleichen, einordnen und damit in Relation setzen. Weil in Wissenschaft, da wird einfach nicht einfach irgendwas Neues erfunden, sondern alles baut aufeinander auf. Und deswegen ist es total wichtig, seine eigene Arbeit auch entsprechend einzuordnen. Weil keine Arbeit in der Wissenschaft steht für sich alleine. Ist immer wichtig, deswegen die dann richtig einzuordnen. Ja, am Ende kommt die Conclusion, das Fazit. Und da fasst man einmal das erreicht zusammen, also was wurde getan, was sind die allgemeinen Erkenntnisse, was ist denn so die Summary von dem, was herausgekommen ist, kann die Implikation von der Arbeit im breiteren Kontext setzen, man kann so zeigen von, ja, wie sind denn die Ergebnisse, was ist denn die Relevanz der Ergebnisse, was bedeutet das denn jetzt überhaupt, kann dann noch einen Hinweis geben auf ungelöste Probleme, auf weitere offene Fragen, man kann auf Future Work hinweisen, auf Arbeiten, die man so in Zukunft plant oder wie man das weiter erweitern könnte. Ja, häufig sind die Conclusions relativ knapp, geben wenig Details, sondern eher so einen zusammenfassenden Ausblick. Ja, ich hatte schon mal zu Anfang über den roten Faden gesprochen. Und der rote Faden, der zieht sich nicht nur durch die ganze Arbeit, sondern auch durch jedes Kapitel und jede einzelne Section und jeden einzelnen Absatz. Und es ist immer wichtig, dass man halt auch bei so einem Kapitel dann immer auch diesen roten Faden beibehält und dann zeigst du von, ja, was wurde denn bisher gemacht in der Arbeit und was kommt denn in diesem Kapitel, warum ist das relevant für den Leser und dann nochmal den Bezug herstellt zur breiteren Fragestellung, die mir zu Anfang in der Introduction motiviert hat. Am Ende kann man also quasi noch ein, zwei Sätzen das ganze Kapitel zusammenfassen, Fazit von dem Kapitel ziehen und die Überleitung machen zum nächsten Kapitel, um dann zu zeigen, was dann so gemacht wird. Ja, zum Thema Sprache. Die wissenschaftliche Sprache ist im Allgemeinen immer sehr einfach. Macht mal so den Witz, dass die Wissenschaftssprache Broken English ist. Und ja, deswegen ist wissenschaftliche Sprache nicht kompliziert, sondern eigentlich immer sehr einfach. Insbesondere im Englischen ist die Satzstruktur auch relativ einfach und der Wissenschaftssprache ohnehin. Insbesondere, weil man halt ja, die meisten Leute, die halt auf Englisch, weil Englisch einfach die Wissenschaftssprache ist, schreiben, halt doch nicht Native Speaker sind, sind dann doch häufig die Satzstrukturen doch eher einfacher und das ist auch gut, weil es dann einfach auch besser verständlich ist. Und nichts ist ermüdender, als irgendwelche länglichen Bandsätze zu lesen, wo man am Ende des Satzes schon wieder vergessen hat, was vorne steht. Und ja, sicher, wir Deutschen neigen dazu, lange Wörter zu erfinden, lange Sätze zu bauen, komplizierte Satzstrukturen zu machen. Aber Satzstrukturen, besonders im Englischen, sind einfach. Uns ist es wichtig, dass man präzise formuliert, dass man klare Aussagen trifft und Aussagen, wo nötig, auch belegt. Also nicht einfach Aussagen leeren Raum stellen. Das kommt immer sehr schlecht. Weil auf der einen Seite ja, kommt der kritische Leser und fragt dann so von, ja, ist denn das wirklich so? Wenn man das halt so be nicht belegt hat. Auf der anderen Seite ist auch immer so eine Sache, dass man halt dann, wenn man das halt nicht belegt hat, es auch passieren kann, dass man halt Sachen schreibt, die halt falsch sind oder nicht genau richtig sind. Und deswegen ist es hilfreich, dann möglichst präzise zu schreiben und dann auf den Punkt zu kommen. Und ja, meine Empfehlung ist, schreibt, wenn möglich, wirklich auf Englisch. Wissenschaftliche Arbeiten auf Deutsch finde ich immer sehr merkwürdig. Gut, ich bin natürlich auch in der Informatik unterwegs, aber so ja, wichtige Konferenzen, so, die sind alle auf Englisch, alle Fachbegriffe sind auf Englisch. Es wird alles immer sehr merkwürdig, wenn man dann anfängt, Sachen auf Deutsch zu übersetzen. Dann häufig dann deutsche, längliche, komplizierte Satzstrukturen macht, mit vielen Passivformulierungen und dann auch noch mit Wörtern, die auf Deutsch übersetzt werden. Häufig schönes Beispiel, ich aus meinem Grundstudium noch kenne, der Kellerautomat, ist einfach alles, es kommt alles komisch rüber. Macht es einfach auf Englisch. Ja, dann noch ein Hinweis auf häufige Fehler und Empfehlungen. Aus vielen Abschlussarbeiten kenne ich häufige Fehler. Leute schreiben lange, umständliche Sätze, unnötige Wörter und Phrasen. Und viele Sachen kann man einfach wegkürzen und dann wird der Text besser verständlich. Und ja, wissenschaftliche Sprache ist einfach, ist nicht kompliziert, macht's nicht, schreibt nicht komplizierter, euer Text wird nicht besser, wenn ihr komplizierte Formulierungen verwendet. Im Gegenteil, ja, gute Paper sind häufig gut verständlich, präzise formuliert, kommen auf den Punkt. Und dann sind dann auch kurzweilig zu lesen. Und das ist natürlich auch das, was euer Ziel sein sollte, damit eure Arbeit nicht langweilig, sondern kurzweilig wird. Ja, weitere häufige Fehler ist, dass man Begriffe nicht definiert oder ungenau verwendet. Deswegen definiert Begriffe und verwendet sie dann auch kontinuierlich so. Sorgt dafür, dass eure Arbeit strukturiert ist. Häufig passiert es, Leute dann zum Beispiel keine Absätze machen, dann bekommt man seitenweise Text, der in einem durchgängig als Block da steht, als Blocksatz, als kompakter Text. Es ist unschön. Es ist schöner, wenn man das durch Absätze strukturiert, teilweise dann noch so Zwischenüberschriften einfügt oder ja, zum Beispiel Schlüsselwörter dann zum Beispiel kursiv schreibt oder fett schreibt, um dann einfach Absätze dann zu strukturieren. Schön sind auch immer Listen, weil Listen halt gut zu übersehen sind und man einfach dann damit wichtige Punkte einfach klar machen kann. Und es ist halt sehr schön, dann bekommt man so eine Liste und als Leser hat man so einen Überblick von, ja, es gibt, ja, bei dem Ansatz gibt es vier Schwierigkeiten, die wir angehen wollen. Na gut, da gibt es das halt sehr schön, wenn man eine Liste hat mit erstens, zweitens, drittens, viertens. Ist dann sehr schön und da kann man sich im nächsten darauf beziehen, wie man dann die vier Schwierigkeiten angeht. Und dann kann man dann von erstens adressieren wir so und so, zweitens lösen wir so und so, drittens machen wir so und so und dann viertens haben wir uns das und das überlegt und dann ist das für den Leser total verständlich und er kann das sehr schön dann verstehen. Dann ist häufig auch ein Problem, dass man mit der Tür ins Haus fällt und keine Ein- und Überleitung macht, sondern einfach dann kompakt Text schreibt, der ja, vielleicht inhaltlich korrekt ist, aber dann halt schwierig zu lesen ist, schwierig zu verstehen ist, weil halt dann keine Überleitung zwischen Sections oder Kapiteln sind, sodass man halt als Leser gar nicht so an die Hand genommen wird und dann ja, Schwierigkeiten hat, so den roten Faden zu erkennen. Deswegen ist halt hilfreich, dann wirklich auch diese Überleitungssätze zu schreiben, auch wenn man denkt, das ist ein bisschen langweilig oder das ist redundant, die zu schreiben, einfach weil die wichtig sind, um halt den Leser an die Hand zu nehmen und ihn dann durch dieses Paper zu geleiten. Und ja, sicher im Englischen sind so Passivformulierungen eher unüblich. Man schreibt eigentlich immer aktiv und sicher wir Deutschen neigen dazu, Passivformulierungen zu verwenden, weil es doch so nach so einer deutschen Wissenschaftssprache klingt. Versucht einfach auf Passivformulierungen zu verzichten und fokussiert euch auf einfache Aktivformulierung. Und dann einfach auch einfache Satzstrukturen, Subjekt, Prädikat, Objekt, es reicht vollkommen aus und es ist schön, wenn Paper einfach zu lesen sind. Ja, mal eine Empfehlung beim Schreiben von Papern ist, dass man einfach schreibt. Bei Problemen kann man einfach weiterschreiben, setzt man sich eine To-Do-Markierung rein und schreibt einfach mal was. Ich gehe teilweise auch einfach hin und schreibe dann Texte, wenn ich da irgendwie nicht weiterkomme, stichwortartig oder auch einfach sehr flapsig einfach runter, damit einfach mich auch komplett klar ist, dass das kein fertiger Text ist, sondern ja, dann schreibe ich einfach ganz umgangssprachlich hin, was ich eigentlich sagen möchte. Das geht häufig relativ fix, weil ich ja dann genau weiß, was ich sagen möchte oder weil ich in meinem Kopf habe, was ich eigentlich sagen möchte, aber es irgendwie nicht so präzise formulieren kann, wie ich das eigentlich gerne hätte. Dann schreibe ich es einfach ein bisschen flapsig runter, wie man das so erzählen würde bei einem Bier irgendwie einem Freund. Und das kann man am Ende ja später immer noch überarbeiten. Und das Schöne ist, dann steht da ja schon mal, was der Mann haben möchte. Man weiß ungefähr, was der Inhalt so sein sollte. Und da am Ende dann ja, einen schönen Text draus machen, kann man ja später immer noch. Weiterer Tipp ist, den Text am nächsten Tag nochmal lesen, nochmal überarbeiten, gegebenenfalls laut vorlesen, damit man einfach merkt, wo denn da irgendwie Formulierungen komisch sind, wo man da beim Vorlesen stolpert, wo da irgendwelche Logikbrüche drin sind. Es ist sehr hilfreich, Texte später nochmal zu lesen, und zwar mit dem zeitlichen Abstand. Und so wichtiger Text, umso wichtiger ist es dann auch wirklich, Texte gut zu formulieren und dann sollte man wirklich jeden Satz, jedes Wort hinterfragen und im Zweifelsfall streichen, einfach um nicht so viele Füllworte drin zu haben, die halt einfach die Klarheit des Textes verkomplizieren, den Text unklarer machen. Und es ist häufig schöner, einen kürzeren Text zu haben, der prägnant ist und genau erklärt, was man sagt, als dass man irgendwie unendlich viel langweiligen Text hat, der halt nur verwirrt. Ja. Und ein weiterer Tipp ist einfach, Korrektur lesen zu lassen von anderen Leuten, damit man halt Grammatikfehler rausbekommt. Das ist häufig hilfreich, da auch einfach jemanden drüber schauen zu lassen, der keine Ahnung vom Thema hat und dann einfach den Sachen anstreichen zu lassen, die er merkwürdig findet. Und da kann man einfach nochmal selber drüber schauen. Ja, und manchmal kann man sagen von, das finde ich zwar nicht so merkwürdig, aber das ist eine Standardformulierung. Oder, da hast du ja recht, habe ich ein these und danach, wo ist ein Singular oder ein this und dann ein Plural. Ja, Gut, dass du mich darauf hingewiesen hast. Das hilft einfach dann, so Grammatikfehler zu beheben, die man dann, die sonst irgendwie doof auffallen würden. Ja, das war es auch schon. Meine doch etwas länger gewordene SPTFU. Ja, diese Folien sind ein bisschen geklaut. Teilweise Teile von diesem Foliensatz bestehen aus Inhalten von Michael Rodler, Fabian Beck, Stefan Schneegers und Joachim Kaczynski. Ja, wenn ihr mal die Schnauze voll vom Schreiben habt, dann empfehle ich euch zur Auflockerung die PhD Comics und den Kanal Meming PhD, die dann doch die ja, Witze und Alter-Probleme von PhD-Studenten beschreiben. Ja, und das war's auch schon. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Chaos Computer Club.